Heute Morgen predige ich über Lukas Kapitel 22, Vers 31 bis 34. Lukas 22, Vers 31 bis 34. Zur Situation: Es ist der letzte Abend vor der Kreuzigung Jesu, in dem dieses Gespräch hier stattfindet. Simon, Simon, siehe, der Satan hat sich euch von Gott ausgebeten, um euch im Sieb zu schütteln wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und du, wenn du dich einst bekehrt hast, stärke deine Brüder. Er aber sagte zu ihm: Herr, ich bin bereit, mit dir sogar ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Da sprach er: Ich sage dir, Petrus, der Hahn wird heute nicht krähen, bis du dreimal geleugnet hast, mich zu kennen. Hier geht es um ein Sieb, das jemand benutzen will, den keiner von uns sehr gerne mag. Satan möchte mit dem Sieb arbeiten. Jeder von uns hat schon öfters mal ein Sieb gebraucht. Da gibt es so Siebe mit großen Löchern, da fällt viel durch, und solche mit ganz feinen Löchern, da fallen nur ganz feine Dinge durch oder werden zurückgehalten. Ein Sieb bringt immer eine Auswahl. Wenn jemand in seinem Abitur irgendeine bestimmte Notenzahl erreichen muss, damit er später an der Uni irgendetwas studieren kann, ist das auch ein Sieb. Denn wenn er diesen Wert nicht erreicht, fällt er durch, braucht sich gar nicht erst bewerben. Oder wenn heute irgendein junger Mensch zu einer Firma geht, wird er normalerweise zu einem Test eingeladen. Und je nachdem, wie clever er in diesem Test sich verhält und abschneidet, bleibt er sozusagen im Sieb drin oder er fällt durch. Wenn er im Sieb drin bleibt, wird er weiter gesiebt in persönlichen Gesprächen, ob man ihn dann vielleicht doch nimmt. Und so hat der Satan sich hier die Freunde von Jesus ausgebeten, von Gott, ob er sie sieben dürfte, ob er sie testen könnte. Ein Test hat ja eigentlich nur dann einen Sinn, wenn Leute vorbereitet sind. Wenn ich heute in irgendeinen Test hineinstolpern würde, ohne irgendeine Vorbereitung, ohne eine Ahnung, worum es da geht, wäre das eigentlich Unsinn. Wenn Jesus dem zustimmt und Gott dem zustimmt, dass der Satan die Freunde von Jesus testen darf im Sieb, dann sind sie vorbereitet. Jesus hat sie 3 Jahre lang geschult, er hat ihnen Richtlinien mitgegeben, sie haben von ihm durch sein Vorbild lernen können, sie waren vorbereitet für diesen Test. Was ist nun das Ziel, wenn Satan Gläubige testet? Sein Ziel ist, Gott zu blamieren, das ist das Hauptziel. Satans Ziel ist immer, Gott die Ehre wegzunehmen. Er möchte, dass die Leute durchfallen, so wie man Spreu und Weizen damals gesiebt hat und hinterher die Spreu verbrannt hat. So möchte er, dass diese Gläubigen sich als Spreu erweizen, unbrauchbar sind für Gott, und dass er Jesus das nachweisen kann. Guck mal, solche Nieten, da hast du 3 Jahre lang unterrichtet, die kannst du alle verschwinden lassen. Das ist sein Ziel, Gläubige als Versager hinzustellen, sie unbrauchbar erscheinen zu lassen im Reich Gottes und damit Gott die Ehre zu rauben. Das heißt, er würde gern noch einen Schritt weitergehen. Er hätte nichts dagegen, wenn diese Leute, die unbrauchbar sind für Gott, brauchbar werden für ihn selbst, wenn er sie einspannen kann in seine Ziele. Was ist das Ziel Jesu, wenn er so einen Test zulässt? Sein Ziel ist, dass Gläubige seine Treue erfahren, dass sie erfahren, da ist einer, der hält an mir fest. Selbst dann, wenn ich versagen oder auch verzagen sollte, das ist einer, der hält an mir fest. Der bringt mich durch, und vielleicht habe ich in dieser ganzen Sache sogar noch eine ganze Menge dazu gelernt. Ich habe vorhin gerade den Jakobusbrief gelesen, ganz bewusst. Da heißt es, dass jemand, der durch diese Versuchung hindurchkommt, Geduld lernt. Und das Ganze soll ein vollkommenes Werk zur Folge haben. Das heißt, es kann sein, dass Gott Leute in Schwierigkeiten hineinkommen lässt, um sie vorzubereiten für eine größere Verantwortung, für einen größeren Segensbereich, in den Gott sie hineinführt. Ja, wie fängt der Satan an zu sieben? Er hatte eigentlich schon angefangen, als Jesus mit dem Simon sprach, war der Satan schon am Werk. Jesus hatte mit seinen Freunden gerade das Abendmahl gefeiert. Er hat gesagt: Das ist mein Leib für euch gegeben, das ist mein Blut für euch vergossen, zur Vergebung aller eurer Sünden. Und sie haben eine Ahnung gehabt, dass das stimmen könnte, auch wenn sie es nicht verstanden haben. Und wie hört dieses Mahl auf? Der Judas geht weg, oder vielleicht ging er schon vorher weg, das weiß man nicht genau. Und dann streiten sie sich: Wer von uns ist denn der Größte? Ja, Jesus ist gerade bereit, sich bis auf den tiefsten Punkt sozusagen seiner Laufbahn zu erniedrigen, indem er für Menschen stirbt, sich von Sündern richten lässt und seine Freunde diskutieren, wer von uns ist denn nun der Größte? Ist es der Petrus mit seiner Klappe oder der Johannes mit seinem feinfühligen Gespür oder der Jakobus mit seiner praktischen Art oder was weiß ich, wer sonst? Wer hat sich am meisten profiliert? Und genau das ist ja eigentlich schon die Art Satans. Der Satan möchte immer wissen, dass er der Größte ist. Satan war wahrscheinlich der höchste Lichtengel Gottes. Er wird einmal ein schirmender Cherub genannt. Cheruben gibt es nur ganz wenige, das sind die Engel direkt um den Thron Gottes. Und ein schirmender Cherub und ein gesalbter Cherub, vielleicht war er zuständig für diesen Thron Gottes, für die direkte Umgebung Gottes, ehe er dann sagte, wenn ich schon so dicht dabei bin, dann möchte ich auch ganz oben sein. Und der, der bisher oben war, der könnte ruhig ein Stückchen tiefer sein als ich. Er möchte immer der Erste sein, groß herauskommen. Und das war hier bei den Jüngern der Fall. Jesus war bereit zu leiden und sie waren bereit zu glänzen. Mit Dingen, die vielleicht noch nicht mal eine volle Grundlage hatten. Da hat der Satan also schon angefangen zu wirken. Das ist ja auch hier bei uns so. Wir haben jetzt wieder kommunalen Wahlkampf, der ansteht. Das hatte mich eigentlich sehr betroffen gemacht, als ich vor Jahren hierher kam und dann merkte, es geht nicht nur darum, was gebaut wird und was gemacht wird, sondern immer darum, wer das machen darf. Wer dann auch mit seiner Partei in die Zeitung kommt, wer hier etwas groß machen kann. Vielleicht ist im christlichen Bereich manchmal ähnlich. Es geht nicht nur um die Wirkung einer Bibelarbeit, sondern ob ich die halten dürfte, ob mein gewähltes Lied das beliebteste ist heute Abend oder ob ich dabei auffalle und in den Vordergrund trete. Das ist das Wesen des Feindes. Oder denken wir an eine Ehe, eine junge Ehe, wo viele erstmal eine Phase des Machtkampfes durchmachen. Wer von uns beiden hat denn hier das Sagen, ich oder du? Wer bestimmt, was wo liegt, was man wofür ausgibt und macht? Wer ist denn nun der Größte von uns zwei? Manche Ehe hört es auch nicht auf, es gibt dann diesen 30-jährigen Krieg. Manchmal dauert er auch 50 Jahre. Aber es ist nie der Wille Gottes, sondern Gottes Wille ist immer die Zuordnung. Und die Zuordnung Gottes funktioniert auch immer, wenn man sie wirklich praktiziert. Ja, jetzt käme ein relativ langer Teil, vielleicht für manchen sehr langweilig, für manchen sehr interessant. Wie versucht denn der Satan seine Leute heute, das heißt nicht seine Leute, die Leute Gottes? Da gibt es viele Möglichkeiten, die unbegrenzt erscheinen, aber er hat einen Hauptansatzpunkt, in dem er immer versucht, das, was er selbst erlebt und möchte, auf Personen zu übertragen. Satan ist ja ein Geistwesen, man kann ihn nicht sehen, ist nicht etwa so eine hässliche Person mit Pferdefuß und Hörnern, sondern eine fantastisch schöne Person gewesen, denn er war ja ein Lichtengel Gottes, in der direkten Gegenwart Gottes, ganz Auge für Gott ursprünglich gewesen. Und er versucht, alles, was er erlebt und was er begehrt und möchte, auf Personen zu übertragen. Die meisten Personen merken das nicht, deshalb denken sie, das wären ihre eigenen Gefühle und Ideen. In Wirklichkeit werden sie ihnen nur untergeschoben, wie ein Kuckucksei in ein fremdes Nest kommt. Wenn der Feind Gottes Unlust hat, die Bibel zu lesen, dann gibt er Christen ein Unlustgefühl ein, die Bibel zu lesen. Und mancher gibt diesem Gefühl nach und liest sie nicht. Ein anderer überwindet dieses Unlustgefühl und sagt, Herr, ich habe dich lieb, deshalb werde ich mich jetzt überwinden, dein Wort zu lesen. Der Feind hat keine Lust zu beten, er möchte mit Gott nicht so direkt persönlich, liebevoll ins Gespräch kommen. Deshalb haben viele Leute, auch Gläubige, keine Zeit mehr zu beten. Da gibt es immer irgendetwas Wichtigeres zu tun. Der Feind hat keine Lust, unter Christen zu sein. Klar, da wäre er ja ein bisschen, wie soll man sagen, Außenseite. Deshalb vermittelt er Unlustgefühle, dort wo Christen sind, dahin zu gehen. Wer kennt es nicht, dass man irgendjemand eingeladen hat, kommen Sie doch mal mit zu unserem Konzert, zu unserem Gesprächskreis. Und er sagt ja. Und plötzlich eine halbe Stunde vorher kriegt er Unlustgefühle, so einen inneren Abstand. Und je nachdem, ob er dem Gefühl danach gibt, bleibt er zu Hause oder ob er das Gefühl überwindet, geht er dort hin. Ja, das ist ein Bereich gewesen. Er gibt Unlustgefühle, wenn man über Gott reden möchte. Plötzlich hat man Hemmungen, die Sprache bleibt einem weg, das kratzt einem im Hals, komische Zustände. Er ist einer, der sehr begierig ist, sexuell begierig, der Feind Gottes. Er ist von Jesus bloßgestellt worden am Kreuz. Als Jesus starb am Kreuz, wurde der Feind bloßgestellt, steht im Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 15. Als er völlig entblößt, entkleidet wurde, öffentlich zur Schau gestellt. Und deshalb möchte er andere Leute entblößen. Er möchte sie bloßstellen durch Kritik. Er möchte sie bloßstellen, indem er sie auszieht. Man braucht nur Illustrierten zu betrachten, wie diese Bloßstellwelle aussieht. Er möchte seine Begierden verwirklichen. Er verwendet zwar das Wort Liebe dafür, aber eigentlich steckt nur das Wort Begehren dahinter. Er möchte das also übertragen auf andere Personen. Da er nicht lieben kann, verwendet er oft Gewalt, Brutalität bis hin in den Bereich der Ehe hinein. Oder in der Firma, dass jemand meint, wenn er seine spitzen Ellbogen gebraucht, dann wäre er wirklich auf dem richtigen Weg. Dann ist er immer auf dem richtigen Weg, nämlich dem des Feindes. Der gebraucht seine Ellbogen, da er Liebe nicht mehr kennt. Er möchte Menschen immer mit Ketten binden, passiv machen, abhängig. Manche schaltet den Fernsehen ein, er wollte nur mal gucken, was da gerade läuft, und 4 Stunden später schaltet er ihn wieder aus. Alles, was er sich vorgenommen hat für den Abend, ist vergessen. Es klappt nichts mehr. Er ist kleben geblieben an diesem Gerät. Durch Ketten gebunden, auch wenn es nur ein Unterhaltungsprogramm ist. Ein anderer fängt an, irgendwelche Psychopharmaka zu schlucken, nur mal so für 3-4 Tage, und nach 3-4 Monaten schluckt er sie immer noch und ist süchtig geworden. Lässt sich übertragen auf viele andere Dinge. Der Feind versucht immer Bindungen aufzubauen, auch an Personen, von denen man dann nicht mehr loskommt. Bis dahin, dass junge Leute von irgendwelchen verheirateten Ehepartnern nicht loskommen, die sie sowieso nie heiraten könnten, weil sie bleiben kleben an ihnen, gefesselt. Unfrei eine eigene, bessere Bindung einzugehen. Die Liste ließe sich beliebig lange verlängern, bis dahin, dass der Feind ein Mörder ist, der Leben umbringt. Wir wissen ja, dass das Leben vor der Geburt am meisten bedroht ist in Deutschland. Und vielleicht wird mancher, der nur soziale Gründe sieht, in der Ewigkeit einmal sehen, dass ihm eigentlich die Mordgedanken eines anderen übertragen wurden, die er ausgeführt hat, ohne es zu wissen. Okkulte Heilmethoden nehmen immer mehr zu. Viele Sekten tauchen auf. Christliche Wissenschaft, die gar nichts mit Christus zu tun hat, bindet Leute. Anthroposophie bindet Leute. Man soll eins werden mit diesem großen Weltgeist. Wenn ich weiß von der Bibel her, dass der Fürst dieser Welt der Teufel ist und ich mit diesem großen Weltgeist eins werde, dann ist ungefähr klar, mit wem ich mich da verbinde. Trotz all der vielen scheinbar guten Auswirkungen dieser Lehre. Ja, junge Leute sind immer mehr durch satanische Musik gebunden, ohne es zu wissen. Ich habe gerade hier so einen kleinen Auszug aus einem christlichen Zeitschriftenspiegel von dem Eckart Kroneberg herausgegeben über solche Musik. Da heißt es, vor allem im relativ kleinen Bereich der ganz harten Rockmusik, im sogenannten Heavy Metal, gibt es seit Mitte der 80er Jahre einen regelrechten Okkultismus- und Neosatanismus-Boom, der unter dem Begriff Black Metal firmiert. Gruppen oder Bands wie Sodom, Exodus, Slayer, AC/DC, King Diamond, Sacrifice, Venom, Motörhead, Iron Maiden, Black Sabbath, Black Widow, Tyrannosaurus Rex sind hier zu nennen. Black Metal hat sich dem Satanspop verschrieben und die Teufelsanbetung zum Programm gemacht. Und das wird dann noch auf einer ganzen Seite weiter erklärt. Es gibt ungefähr 40 Musikgruppen heute, die ein Backward-Masking praktizieren. Das heißt, vorwärts hört man irgendeinen Text und wenn man die Musik rückwärts laufen ließe, würde man Anbetung für Satan hören. Pray to Satanas oder gib ihm die Ehre. Dieser bekannte Spiritist Crowley, der inzwischen schon gestorben ist, hat als erste Lehrprobe seinen satanischen Jüngern aufgegeben, das Vaterunser rückwärts auswendig zu lernen, also jedes Wort rückwärts zu sprechen. Das ist einfach auch ein Stück Verhunderpiepelung Gottes, beziehungsweise in diesem Fall dann natürlich eine verdeckte Anbetung Satans in der Musik. Manche Musik ist aggressiv, da steckt gar nichts Melodisches mehr dahinter, es ist nur noch aggressive Gewalt in Staccato-Töne umgesetzt. auch ein Stück Wesen und Wirken des Feindes, muss man immer fragen, inwieweit man sich so etwas aussetzt oder nicht. Das muss jeder selbst entscheiden. Ich kann es nicht für einen anderen entscheiden, es sei denn, ich wäre von der Erziehung vielleicht hier noch verantwortlich für den anderen. Der Petrus ist hier unvorbereitet in diese Versuchung hineingegangen. Jesus hat ihn vorbereitet, aber er ließ sich nicht vorbereiten. Er sagte, ich werde für dich mein Leben hingeben. Das heißt, ich werde etwas für dich tun. Was konnte Petrus für Jesus tun, wenn es wirklich echt gewesen wäre? Dann wäre er jetzt irgendwo abseits gegangen, hätte gesagt, gut, den nächsten Tag werde ich für dich beten, die ganze Nacht und den nächsten Tag werde ich im Gebet für dich eintreten, dass der Herr dich stärkt, dass du durchkommst, um unsere Erlösung am Kreuz zu vollbringen. Das wäre gut gewesen, aber er sagte, ich werde mit dir sterben, wenn es sein muss. Wir wissen, dass der Petrus am Ende seines Lebens tatsächlich für Jesus gestorben ist, hingerichtet wurde auf eine relativ unangenehme Weise, dass er dann aber vorbereitet war, es zu tun, weil Jesus ihn vorbereitet hatte. Hier sagt er nur, ich werde mit dir sterben. Ja, was soll das? Er hat dann Jesus verleugnet, als er mit ihm in diesem Hof des Hohen Priesters war, hat gesagt, ich kenne ihn nicht. Wir wissen nicht, ob das eine taktische Entscheidung war, dass er sagte, na, nur wegen so einer Lappalie hier mein Leben und meine Freiheit aufs Spiel zu setzen, das will ich nicht tun. Ich werde mich später wieder zu Jesus bekennen. Auf jeden Fall hat er ihn verleugnet. Dreimal. Und hier erkennen wir wieder etwas über die Taktik des Feindes. Der Feind gebraucht Ungläubige, manchmal auch gläubige Leute, als seine Mitarbeiter. Wenn da ständig wieder einer auf den Petrus zukam und sagte, du, wir haben dich doch bei Jesus gesehen, dann war das sicher kein Zufall. Denn es war ja ziemlich dunkel, wo man die Leute gar nicht so gut erkennen konnte. Der hat immer wieder einen neuen geschickt. Du warst doch bei Jesus. Ja, ja, du, genau du. Das heißt, seine Taktik ist, Personen einem in den Weg zu stellen, durch die man Schwierigkeiten bekommen kann und möglichst das wiederholt zu tun. Eine Taktik von ihm ist Wiederholung, dass man so richtig genagelt wird auf irgendeinen Punkt. Und schließlich hat der Petrus ja eingesehen, dass er Jesus hier verleugnet hat. Er ging weinend hinaus, als der Hahn krähte. Ich weiß nicht, wer das schon erlebt hat, dass er sich völlig entsetzt war über sich. Völlig entsetzt war über sich, dass Gott ihn in irgendeine Situation hineinkommen ließ, dass er völlig entsetzt war über sich. Vielleicht entdeckt jemand, dass er seine Ehe gebrochen hat, was er sich nie zugetraut hätte. Vielleicht übt jemand Gewalt an einem Menschen, den er sehr lieb hat. Vielleicht begeht jemand Fahrerflucht, was er sich nie zugetraut hätte. Vielleicht unterschreibt irgendjemand Verträge, die nicht in Ordnung sind und er weiß es ganz genau und sieht plötzlich, wozu er bereit ist, wenn es nur um Geld geht. Gott kann uns die Augen öffnen und dann sind wir entsetzt über uns selbst, wenn er uns so einen Blick in diesen inneren Abgrund werfen lässt. Ich lernte mal einen Zuchthäusler kennen, der 10 Jahre im Zuchthaus saß, dann wieder rauskam, durch die Heilsarmee in Hamburg zum Glauben kam an Jesus und sagte, solange ich im Zuchthaus saß, dachte ich, ich sei ein guter Mensch. Klar, ich hätte ein paar Fehler gemacht, sonst wäre ich da ja nicht hingekommen. Ich wäre ein guter Mensch. Jetzt, wo ich gläubig geworden bin, hat mir Gott mein Herz gezeigt und jetzt erkenne ich erst, dass ich eigentlich zu allem fähig bin. Zu allem fähig bin, einschließlich Mord, wäre ich fähig. Gott hat mir das gezeigt. Schön, dass er mich bewahrt hat. Und dieser Mann, der sehr scharfe, pointierte Formulierungen liebte, sagte dann, wer nicht auf Jesus gründet, der lebt über einem Abgrund. Warum? Er braucht nämlich jemanden, der ihn hält, der ihn bewahrt auch vor sich selbst, auch vor und in den Angriffen des Feindes. Jesus hat an dem Petrus festgehalten, er hat für ihn gebetet. Er hat gesagt, du kommst dadurch, ich habe für dich gebetet und wenn du dich mal bekehrt hast, dann stärke deine Brüder. Wir würden ja sagen, das ist eine Frechheit, wenn ich jetzt nachher irgendeinen Gläubigen hier ansprechen würde und würde sagen, hören Sie, wenn Sie sich mal endlich bekehren würden, dann könnten Sie mal was hier in der Gemeinde tun. Da wäre der ganz schön geschockt und beleidigt. Der Petrus war gläubig und Jesus sagt, die Bekehrung fehlt dir eigentlich noch. Ja, wenn du dich mal bekehrt hast, dann stärke deine Brüder. Wäre die Frage, wovon musste er sich bekehren und wozu? Ich denke, er musste sich ein Stück weit von seiner Machermentalität bekehren und Gott als den Gnädigen kennenlernen. Er dachte immer, ich mache das schon, ich schaffe das, ich gehe sogar mit in den Tod, mehr kann man ja nicht tun. Und damit ist er gründlich auf die Nase gefallen. Und Jesus zeigte ihm, dass er selbst gar nichts machen kann, aber durch Gottes Gnade kann Gott etwas durch Jesus aus ihm machen. Das war seine Bekehrung, weg von seinem Stolz, hin zur Demut, hin zur Leidensbereitschaft, aber so wie Jesus sie möchte, hin zur barmherzigen Liebe, auch für Leute, die auf die Nase gefallen sind, was er für andere lernte. In der Bibel steht, wer ihm viel vergeben ist, der hat auch viel geliebt, wird bei so einer Dirne gesagt, die viel Kontakt mit fremden Männern hatte. Gott hat ihr vergeben durch Jesus, sie hat viel geliebt. Ja, jetzt ist die Frage, hat der Satan sein Ziel erreicht in seinem Test? Nein und ja, ja und nein oder nur nein. Er wollte testen, dass diese 11 Freunde von Jesus durchfallen, alle als Spreu weggeworfen werden. Das ist ihm nicht gelungen. Aber er konnte sagen, Jesus, guck mal, du dein bester Vertrauter, der sagt doch öffentlich, er kennt dich nicht. Ist das nicht eine Blamage für dich, wenn er sich in der Öffentlichkeit nicht zu dir bekennt? Gut, es war sicher nicht ideal, aber der Teufel wollte die Leute unbrauchbar machen und das Gegenteil ist geschehen. Der Petrus wurde bekehrt von seinem Hochmut und Stolz, von seiner Machermentalität hin zu einem demütigen Mann, der feststellt, ich bin nur etwas dadurch, dass Jesus mich liebt und an mir festhält, denn sonst wäre ich schon längst weg für immer von diesem Fenster Gottes. Und dadurch wurde diese große Not zu einem großen Segen. Er war bereit, wenn man den Petrusbrief liest, wie viele da von Liebe, von Demut, von Leiden die Rede ist, merkt man, was aus diesem Petrus inzwischen geworden ist. Das nächste, was er dann tun durfte, ein paar Wochen später, war diese große Pfingstpredigt, wo 3000 Leute auf einmal zum Glauben kamen. Das heißt, durch diese große Not wurde er vorbereitet, ein großer Segen zu werden, den er dann aber wirklich von Gott erwartet hat und nicht sagte, oh, der Petrus kann so toll predigen, jetzt habe ich 3000 Leute heute begeistert von dem, was ich sage. Nein, er wusste, das macht Jesus. Wir sehen, dass manche Schwierigkeiten von Gott zugelassen werden, die können körperlicher Natur sein, Krankheit sein, familiäre Schwierigkeiten können es sein, finanzielle, soziale, jede Art. Aber Gott hilft hindurch, Jesus betet für uns, er hält an uns fest, wobei natürlich die Frage ist, ob wir unvorbereitet da hineingehen oder vorbereitet. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal Gott als Sünde bekannt haben, dass Sie in vielen Schwierigkeiten versagt haben, weil Sie unvorbereitet waren, ohne Gebet da hineingingen und deshalb auf die Nase fielen. Es wäre gut, das zu tun, denn Gott schenkt uns ja die Möglichkeit, auch Sieg zu haben in Schwierigkeiten, dass man sagt, Herr Jesus, ich bin gespannt, wie ich mit dir hier durchkomme. Wie soll ich das denn tun? Bringe mich durch, dass ich nicht auf die Nase falle, sondern stehen bleibe und du mich aufrecht erhältst. Dass ich das Wesen des Feindes durchschauen lerne und mich davon lösen kann. Und dass ich dir zur Ehre lebe. Schwierigkeiten können Vorbereitung zu einer neuen Segensphase werden, so wie Jesus das dem Petrus sagt. Jesus führt hindurch, sei es, dass wir auf die Nase gefallen sind, dann lernen wir wieder aufstehen und lernen seine Vergebung schätzen. Sei es, dass wir stehen geblieben sind, weil er uns aufrecht erhalten hat. Wir dürfen immer ihn loben. Wenn Sie einmal an einen Bach gehen und diese schönen, oder einen Fluss, diese schönen, runden, glatten Kiesel dort betrachten, die man so toll werfen kann, dass sie übers Wasser springen, die sind alle abgeschliffen worden. Sonst wären die nicht so schön glatt und so oval geformt. Und solche Versuchungen tun an uns manchmal diesen Dienst, dass sie uns irgendwelche Ecken und Kanten wegnehmen. Ist nicht furchtbar angenehm, aber sicher in seiner Wirkung gesegnet. Ein Mann, den ich sehr schätze, sagte einmal, Traurigkeit hüllt aus für neue Freude. Traurigkeit hüllt aus für neue Freude. Und ich will mit einem Bibelvers schließen, der eigentlich zur Grundausstattung von jedem Christen gehören müsste, um durch Schwierigkeiten durchzukommen. Es ist 1. Korinther 10, Vers 13. 1. Korinther 10, Vers 13, da heißt es, es hat euch noch keine Versuchung erfasst als nur menschliche, Gott aber ist getreu, der euch nicht über euer Vermögen wird versucht werden lassen, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Nicht über euer Vermögen, das heißt oft bis an den Rand, wo man denkt, jetzt geht mein Lebensschiff unter, aber nicht über euer Vermögen, nicht über den Rand. Das ist der eine Punkt. Und er begrenzt auch das zeitliche Ausmaß, sodass wir durchkommen. 1. Korinther 10, Vers 13. Es wäre schön, wenn wir Jesus loben als diesen treuen Hohenpriester, der uns durchbringt und für uns bittet. Hab Dank, Herr Jesus Christus, dass du so ein wunderbarer Begleiter bist, der weiß, durch welche Schwierigkeiten wir hindurchgehen, der weiß, wie wir uns verhalten, der weiß, wo wir auf die Nase gefallen sind oder es vielleicht noch tun werden. Aber du hilfst aufzustehen. Du kannst auch Sieg schenken, dass wir mit dir stehen bleiben, dass wir Schwierigkeiten überwinden und Gott loben lernen. Wir danken dir für deine Treue und für deine Liebe, mit der du uns ergreifst und auch festhältst. Amen.